Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin mir sicher, ich kann ein Wort von dieser Kanzel aus sagen, die bei den meisten Menschen ungute Gefühle auslösen würden, negative Gedanken, negative Gesinnung. Und dieses Wort ist Zahnarzt. Die wenigsten Menschen freuen sich auf einen Zahnarztbesuch. Aber stell dir einmal vor, du kommst zu einem Zahnarzt, du hast bittere Schmerzen und er ist sehr freundlich zu dir und fängt an, dir irgendwelche Geschichten und Märchen zu erzählen. Das ist nicht das, was du möchtest, das ist nicht das, was du hören willst. Du willst keine Geschichten und Märchen hören, du willst, dass deine Schmerzen verschwinden. Nein, wenn wir Zahnschmerzen haben, dann wollen wir Heilung, dann wollen wir, dass es uns besser geht. Zuerst kommen die wichtigen Dinge. Plaudern kann man später immer noch mit dem Zahnarzt. Und heute möchten wir uns mit einem solchen Zahnarzt beschäftigen, im bildlichen Sinn natürlich. Er fackelt nicht lange herum in dem, was er schreibt. Er kommt direkt auf die Schmerzen der Menschen zu sprechen. Er will ihnen direkt helfen, mit ihren Problemen klarzukommen. Er sieht die Schwierigkeiten der Christen und er hilft ihnen, etwas gegen die Schmerzen zu tun. Es ist Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Er fackelt nicht lange herum, sondern er kommt direkt auf die Themen zu sprechen, wo es weh tut, wo es schmerzhaft ist, wo wir aber so dringend Hilfe brauchen. Und viele von uns kennen das. Manchmal fühlt man sich als Christ wie in einer Überschwemmung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Haus wart, wo Wasser von überall reinläuft, aber man ist dabei, in einem Raum das Wasser rauszuschaufeln. Und wenn man denkt, man hat das Problem im Griff, geht man in den nächsten Raum und da ist noch viel mehr Wasser als im Vorigen. Und so hat man manchmal das Gefühl als Christ, sobald man in einem Bereich seines Lebens sein Problem in den Griff bekommt, fällt einem ein anderer Bereich auf, der noch viel schlimmer ist wie der davor. Und so haben wir manchmal das Gefühl in unserem Leben, als ob wir im Glauben keine Fortschritte machen würden, als ob wir nicht vorankommen würden. Das kann durchaus deprimierend sein. Und genau deshalb und aus diesem Grund hat Jakobus diesen Brief geschrieben. Er möchte uns zu vollständigen Christen machen. Er möchte, dass wir reife Christen werden, dass wir Wachstum in unserem Leben erleben. Deshalb lade ich euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen, den Jakobusbrief, Kapitel 1. Ich lese heute die ersten vier Verse. Jakobus, Kapitel 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wir möchten uns heute in dieser Predigt drei Punkte genauer ansehen. Zu Beginn möchten wir kurz ein paar Informationen zum Autor und zum Inhalt des Briefes anstellen. Anschließend möchten wir uns ansehen, dass Gott Prüfungen gebraucht im Leben der Christen, um sie reifen zu lassen. Und zum Schluss, dass das Ziel Gottes im Leben der Gläubigen Vollständigkeit ist in der Reife. Zunächst zum Inhalt und zum Autor des Briefes. Ich möchte in nächster Zeit aus dem ersten Kapitel des Jakobusbriefs predigen. Und dieser Jakobus stellt sich hier ganz am Anfang in Kapitel 1 vor mit den Worten, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und wir können mit Sicherheit sagen, dass dieser Brief wohl nicht von Jakobus, dem Apostel Jesu Christi, geschrieben ist, sondern von Jakobus, dem Bruder, dem Halbbruder des Herrn Jesus. Der Apostel Jakobus starb bereits früher und konnte deshalb diesen Brief nicht schreiben oder kommt als Autor nicht in Frage. Und Jakobus, der Bruder des Herrn, er glaubte eine ganz lange Zeit nicht an Jesus. In der Zeit, als Jesus auf der Erde lebte und Zeit mit ihm verbrachte, glaubte er nicht an ihn als den Erlöser. Bis zum Tod glaubte er nicht an ihn. Und als Jesus auferstanden war, begegnete er diesem Jakobus und diese Begegnung hat wohl sein Leben verändert. Später lesen wir, er war mit den Jüngern dabei beim Beten, als Jesus in den Himmel aufgestanden ist, dass er, als die Christen zerstreut wurden in Jerusalem, nach Petrus die Leitung der Hauptgemeinde übernommen hat in Jerusalem. Als Paulus etwas später die drei Säulen nennt im Galaterbrief, sagt er, die drei Säulen der Urgemeinde sind Jakobus, Petrus und Johannes. Das sind die drei Säulen der Urgemeinde und Jakobus wird zuerst genannt in dieser Liste. Der einst ungläubige Bruder, der damals dachte, Jesus sei verrückt geworden, der nah bei ihm war, der Zeit mit ihm verbrachte und ihn doch nicht erkannt hat. Dieser Bruder wird zu einem treuen Nachfolger Jesu Christi, zu einer Schlüsselperson in der Kirchengeschichte, zu einer Schlüsselperson in der Gemeinde Jesu Christi. Und als es irgendwann große Schwierigkeiten gab zwischen den Heidenchristen und den Judenchristen, weil es einige gab, die das Gesetz streng befolgten und meinten, dadurch bekommen wir auch unter anderem das Heil außerhalb von Jesus, vor allem ging es um die Beschneidung, denn dieser Streitigkeit war es Jakobus, in dieser Diskussion war es Jakobus, der in diesem Konzil, wo alle Führer der Gemeinde auch dabei waren, das entscheidende Wort sprach, dem alle folgten, dem sich niemand widersetzt hatte. Viele tausend Judenchristen hatten in ihm einen Hirten, ein wahrhaftes Vorbild, wie Nachfolge wirklich funktioniert, der Jesus mit Eifer und mit Demut und mit einem beeindruckenden Gebetsleben nachfolgte. Und dieser Jakobus dient nun zwar seinem Bruder, aber er nennt ihn nicht seinen Bruder. Er nennt ihn seinen Herr. Er sagt nicht, übrigens, ich bin der Bruder des Herrn, ich bin was Besonderes. Nein, das sagt er nicht, sondern ich bin ein Knecht, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Und so wie Jesus sein Leben verändert hat, wurde auch das Leben von vielen anderen Menschen verändert. Wenn Jesus uns befreit von unserer eigenen Blindheit, und er uns sehen und erkennen lässt, dass wir Sünder sind und dass nur sein Blut alleine uns reinigen kann, uns wiederherstellen kann und seine Gerechtigkeit geben kann und wir das in Anspruch nehmen, dann werden wir von seiner Gnade und von seiner Liebe durch und durch verändert. Und genau das passierte diesem Jakobus, dem Bruder Jesu. Er wurde durch und durch verändert. Und Jakobus hat auch ein Herz für die Menschen, denen das Gleiche passiert ist. Uns, denen das Gleiche passiert ist, die Jesus Christus als ihren Herrn und als ihren Erlöser angenommen haben, die zum Glauben gekommen sind und ihr Herz und ihr Leben Gott übergeben haben. Und für diese Menschen schreibt er hier diesen Brief, die im Glauben sind und im Glauben leben möchten. Gott gebraucht Prüfungen, um uns reifen zu lassen. Und damit beginnt er diesen Brief, keine großen einleitenden Worte, dass er für sie betet oder dass er sie gerne treffen möchte, sondern er kommt direkt zum Hauptthema. Er schreibt diesen Brief für Menschen, die Jesus angenommen haben und er möchte ihnen helfen, er möchte sie stärken, im Glauben zu wachsen, im Glauben zu reifen. Und ein Weg, wie Gott das in unserem Leben erreichen möchte, ein Weg, wie Gott das tut, sind Prüfungen und Anfechtungen im Leben der Christen. Es gibt Situationen, in denen Gläubige Schwierigkeiten haben, wo sie vielleicht nicht mehr weiter wissen, wo der Glaube auf die Probe gestellt wird. Es gibt zahlreiche Situationen, die uns auf die Seite drängen möchten. Und manchmal sind wir dazu versucht, auf eine schlechte Art und Weise zu reagieren, laut zu werden, vielleicht zornig, vielleicht schlecht zu denken, uns zurückzuziehen. Wir werden versucht, unsere Zeit, unser Geld, unser Herz auf andere Art und Weise einzusetzen als für den Herrn. Aber diese Anfechtungen sollen uns nicht herunterziehen. Gott möchte uns dadurch nicht fertig machen, sondern er möchte uns reifen lassen dadurch. Lasst uns zunächst genauer betrachten, was Jakobus genau sagt. Er schreibt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Aber was meint er mit Prüfungen? Viele übersetzen auch Anfechtungen, Versuchungen. Und der Kontext macht sehr deutlich, dass es hier nicht darum geht, dass wir Versuchungen erleiden, um dadurch Schaden zu haben. Dass es uns dadurch schlechter gehen soll. Denn wenn wir weiterlesen im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 13 und 14, hier heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst versucht auch niemanden zum Bösen. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Das Wort, das hier in Vers 13 für Versuchung benutzt wird, ist im Urtext das gleiche wie das Wort Prüfungen bei uns in Vers 2. Aber wir sehen hier einen ganz klaren Unterschied im Text. Die Prüfungen, in die wir hineinfallen, Gott will uns nicht in die Sünde führen. Er will uns nicht schaden, sondern das will der Teufel. Und das will die sündige Natur, die in uns ist und die Welt, in der wir leben. Wir können Gott nicht dafür verantwortlich machen, was falsch in unserem Leben läuft. Das ist unser böses Herz. Gott möchte uns stärken. Er möchte uns helfen, dass wir Wachstum in unserem Leben haben. Und er möchte, dass wir für ihn wachsen. Und aus diesem Grund erleben wir oft Prüfungen und Anfechtungen. Und immer wieder wünschen sich Menschen, ich habe es oft gehört, dass Gott klarer und direkter in ihrem Leben wirkt. Es kommt meistens dann raus, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Ich würde gerne, dass Gott ganz persönlich zu mir spricht, klare Worte, dass ich weiß, was ich zu tun habe. Und man wünscht sich das manchmal. Am liebsten wäre es uns, wenn das einfach über Nacht passiert, dass wir gar nicht merken, dass er gewirkt hat, aber am nächsten Tag sind wir ganz andere Menschen. Viel liebevoller, viel gnädiger. Gott sollte einfach in unserem Leben wirken, ohne dass wir uns anstrengen müssen, ohne dass wir Mühe haben oder Anstrengung. Aber eben durch Prüfungen, eben durch Anfechtungen, denen wir täglich ausgesetzt sind, sehen wir das Wirken Gottes in unserem Leben. Genau da sehen wir nicht nur, dass Gott uns verändern will, sondern auch, wo er uns verändern will. Und ja, es kann manchmal schmerzhaft sein, manchmal unangenehm, wie beim Zahnarzt. Und manchmal wissen wir gar nicht weiter in einer solchen Anfechtung. Aber Gott lässt uns niemals einen Weg gehen, ohne uns die Kraft dafür zu geben, ohne uns die Werkzeuge dafür zu geben. Und es ist nicht so, dass Gott uns einfach nur Schwierigkeiten gibt, sich auf einen Stuhl setzt und gespannt zusieht, ob wir es nun schaffen oder nicht. Das tut er nicht. Gott gibt uns nicht nur Prüfungen, sondern er gibt uns auch die Sicherheit, dass wir in ihm ausharren können, uns an ihm festhalten können. In Christus haben wir die Gewissheit, dass kein Problem für uns zu groß ist, keine Schwierigkeit unüberwindbar, wenn wir nur in Christus sind und wenn wir uns an ihm festhalten. Wir lesen hier, dass Gott diese Situation wirkt, dass wir in Anfechtungen fallen. Und die wenigsten Kinder, sie fallen gerne hin beim Laufen oder beim Klettern. Und viele von uns kennen wahrscheinlich diese eine Art von Traum, wo man einfach nur fällt und man fällt und fällt und direkt vor dem Aufschlag wacht man auf. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen Traum hattet. Das ist der perfekte Wecker, weil man danach kaum noch einschlafen kann. Und keiner träumt freiwillig diesen Traum, aber vielen passiert es trotzdem. Ich bin auch sicher, keiner plant oder die wenigsten planen, gezielt irgendwo hinzufallen und sich Dinge zu brechen oder umzufallen. Vielleicht ist der eine oder andere schon mal in eine Falle getreten. Das kann schmerzhaft sein. Wir suchen uns keine Anfechtungen, Prüfungen aus. Wir fragen uns nicht, wo ist das nächste Loch, wo ich reinspringen kann in meine Anfechtung. Das suchen wir uns nicht aus, wir fallen da hinein. Das sind Situationen, die einfach über uns kommen, egal ob wir das wollen oder nicht. Egal ob wir versuchen, ihnen aus dem Weg zu gehen oder nicht, wir fallen dort hinein. Sie werden uns geschenkt. Gott führt diese Dinge in unserem Leben und wir wissen, dass er uns liebt, dass er für uns sorgt. Und der uns zu erretten vermag aus unserer Sünde, wird auch an jeden Weg, den wir gehen, zum Guten führen und ihn verherrlichen. Darauf dürfen wir vertrauen. Jakobus sagt hier, haltet es für lauter Freude. Das ist die problematische Seite an diesem Vers. Wenn es denn so einfach wäre, dass wir uns einfach freuen in jeder Bedrängnis, in jeder Schwierigkeit und Gott uns dadurch verändert, warum erleben wir dann so oft keine Veränderung? Dennoch, warum haben wir dann oft so große Probleme, diese Verse praktisch in unserem Leben umzusetzen? Wenn Gott uns dadurch verändern möchte, warum passiert dann oft zu wenig? Warum erleben wir dann oft keine Veränderung? Meistens reagieren wir auf Anfechtungen und Glaubensprüfungen nicht mit Freude, sondern wir würden lieber streiken. Wir würden uns lieber wehren, andere Wege gehen. Gibt es denn keine Alternative, als sich zu freuen? Würden wir nicht oft lieber verzweifeln, uns verärgern, in Selbstmitleid versinken? Reicht es nicht, dass wir schon durch diese Schwierigkeiten und Anfechtungen müssen? Müssen wir auch noch ein Grinsen dabei im Gesicht haben? Kein Christ kann lange in einer sündigen Welt leben, ohne Anfechtungen. Und vermutlich stecken wir gerade alle gemeinsam in einer großen Anfechtung in der Corona-Krise. Aber denk einmal zurück an deine persönlichen Anfechtungen bei den letzten. Wie hast du reagiert? Denk einmal zurück. Warst du verärgert? Hat diese Anfechtung dich fertig gemacht, dich belastet? Warst du in dieser Zeit aber vielleicht ermutigt? Hast du dich gefreut, dass Gott dir eine solche Situation schenkt? Jakobus beschreibt nicht, wie ein Mensch sich nach außen hingibt. Er beschreibt nicht, dass wir ein Grinsen im Gesicht haben müssen, dass wir laut lachen müssen, wenn eine Anfechtung kommt. Das sagt er nicht. Und er sagt auch nicht, tu so, als ob du dich freuen würdest, weil Christen freuen sich immer. Das sagt er nicht, sondern er beschreibt das innere Verhalten eines Menschen. Warum kann ein Mensch sich in einer solchen Situation freuen? Weil er es als etwas Erfreuliches betrachtet. Er achtet es als Freude. So stehen wir in diesen Versen vor einem grundlegenden Herzensproblem. Ein Herzensproblem, das verhindert, dass Gott dieses Werkzeug, das er in meinem und in deinem Leben einsetzen möchte, oft nicht die Wirkung erzielt, die es eigentlich sollte. Wenn wir nicht wirklich verstehen, was uns eine solche Anfechtung bringen kann, werden wir uns auch niemals darüber freuen. Ein reifer Christ kann aus einer solchen Anfechtung einen großen Gewinn erzielen, weil er es mit den Augen Gottes betrachtet. Er sieht Situationen, die vor ihm sind in Anfechtungen, und er sieht die Liebe und die Fürsorge Gottes, die ihn da hineingebracht hat und die ihn verändern will. Vielleicht ist es ein falsches Denken über eine Sache. Vielleicht sind es Beziehungen in unserem Leben, die nicht gottesfürchtig gelebt werden. Vielleicht ist es Umgang mit Geld, meine Zeit, die ich falsch einsetze. Ein wahrer Christ freut sich nicht über die Anfechtung, sondern er freut sich darüber, was das Ziel dessen ist und darüber, was es anschließend bewirken wird. Ein Mensch, der das nicht mit den Augen Gottes sieht, er sieht gar nichts. Wenn wir das aus der menschzentrierten Perspektive betrachten, so sehen wir nichts Gutes darin. Wir werden auch nichts Gutes darin finden. Denn unserem natürlichen, unserem sündigen Menschen gefällt das nicht. Es gibt weniger Platz dadurch für den Egoismus, weniger Platz für unsere Gemütlichkeit. Wir müssen ja etwas tun. Wir müssen standhalten. Das ist so schwer. Und das wollen wir eigentlich nicht. Das will unser innerer Mensch, unser Fleisch will das nicht. Und vielleicht sagst du jetzt, das ist aber trotzdem nicht einfach, sich zu freuen. Ich kann doch meine Gefühle nicht einfach vorspielen. Und ja, vielleicht kann der eine oder andere sich gar nicht vorstellen, wie man sich wirklich in einer Anfechtung von Herzen freuen kann. Unsere Gefühle. Und da kommen wir zu dem Kern des Problems ein Stück näher, gehen in eine falsche Richtung. Wir haben gelernt, und zwar unser Leben lang haben wir gelernt, als wir noch ohne Christus lebten, anhand von unserem Fleisch, unserer Sünde gemäß, auf Schwierigkeiten zu reagieren. Wir haben gelernt, einen Charakter zu entwickeln, einen Ablauf von unseren Gefühlen und Gedanken, der ganz alleine läuft. Und zwar auf Schwierigkeiten auch zu reagieren. Und dann werden diese Gefühle immer wieder neu ausgelöst. Und diese Gefühle haben wir uns antrainiert, wir haben sie uns angewöhnt. Was hast du dir in deinem Leben ohne Christus angewöhnt? Wonach trachtet dein innerer Mensch in solchen Situationen? Wie möchte er reagieren, wenn dir jemand Böses antut, dich unrecht behandelt, dich lieblos behandelt? Denkst du dann schlecht über diese Person? Redest du schlecht über diese Person mit anderen Menschen? Oder wie reagierst du, wenn du in deinem Leben überfordert bist? Wie reagierst du, wenn Sorgen dich bedrücken? Wie reagierst du, wenn eine Krankheit dich plagt? Wirst du dann zornig? Wirst du egoistisch? Fühlst du dich gestraft, schlecht behandelt von Gott? Gehst du mit Gott in den Krieg? Wie gehst du mit Verlust um? Wie gehst du mit Schmerzen um? Ziehst du dich zurück? Ist Nächstenliebe auf einmal nicht mehr wichtig, kein Thema mehr? Auf einmal zählt nur noch dein Leben? Wie gehst du mit Konflikten um? Willst du dem anderen in einem Konflikt zeigen, wo der Hammer hängt? Willst du den Streit gewinnen? Willst du am Ende der Sieger sein? Ich denke, an jeder weiß am besten, wie wir früher auf Schwierigkeiten reagiert haben, wonach unser innerer Mensch immer noch trachtet, immer noch etwas von uns verlangt, in welche Richtung unser Herz immer wieder neigt. Und unsere Gefühle, sie haben keinen Schalter, den wir einfach ein- und ausschalten können und auch was, wenn wir es uns manchmal wünschen würden, ist es gut so. Denn es geht hier nicht um Gefühle. Und Gott verlangt auch nicht, dass wir etwas fühlen, was wir nicht fühlen können. Das verlangt er nicht von uns. Er sagt, achtet es für Freude und nicht fühle die Freude. Das ist keine Empfehlung, die er hier gibt, kein Rat, den wir annehmen oder ablehnen können, sondern das ist ein Befehl. Es hat in erster Linie nichts mit Gefühlen zu tun. Etwas für Freude zu achten, ist eine Sache der Gedanken, ist eine Sache der Gesinnung und darin liegt der Schlüssel. Richtig auf Schwierigkeiten zu reagieren im Leben ist keine äußerliche Sache, die für andere sichtbar ist, zumindest nicht in erster Linie, sondern es ist eine Herzensangelegenheit. Es ist etwas, was zuerst hier drin in uns passiert. Paulus schreibt darüber im Brief an die Galater, in Galater 5, ab Vers 16 sagt er, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Bereits vorher in Vers 1 in Kapitel 5 sagt er, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter einem Joch der Knechtschaft spannen. Wir haben Freiheit in Jesus Christus. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Wir müssen der Sünde nicht mehr dienen, nicht mehr aufs Wort gehorchen. Und deshalb dürfen wir nun aus der Kraft Gottes leben. Durch seinen Sohn Jesus Christus, den er gesandt hat. Durch den Heiligen Geist, den er uns in unser Leben gegeben hat. Und doch sitzt der alte Mensch noch in uns. Und ihm gefällt das Wirken Gottes in unserem Leben überhaupt nicht. Er will viel lieber auf die sündige und alte Art und Weise reagieren, bevor wir Christus kennengelernt haben. Und genau in diesem geistlichen Kampf stehen wir auch in Anfechtungen. Und da dürfen wir uns von unseren Gefühlen nicht leiten lassen. Denn es ist hier ein Befehl, den wir finden. Wandelt im Geist. Wenn wir das tun, dann werden wir nicht auf sündige Art und Weise reagieren. Du kannst deine Gefühle nicht durch einen Knopfdruck verändern oder umschalten. Aber du kannst deine Gedanken, deine Entscheidungen klar treffen und sie lenken. Und das wird deine Gefühle auf Dauer nicht unbeeinflusst lassen. Wenn wir in Anfechtungen stehen und wir sind dazu versucht, auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren, wird unser innerster Mensch, unser Herz offenbart. All die Dinge, die wir normalerweise vorspielen, all die Dinge, die wir anderen Menschen zeigen könnten, sie fallen weg. Unser Herz wird sichtbar, vor allem für uns und für Gott. Es wird sichtbar, was uns wirklich wichtig ist, was ich eigentlich möchte, wonach mein Herz trachtet. All der Schmutz und all die Bosheit aus meinem Herzen kommt heraus, kommt zum Vorschein. Ich bin mir sicher, vielleicht habt ihr das schon einmal erlebt, in einer Anfechtung, in einer Schwierigkeit, habt ihr etwas von euch selbst gelernt, was ihr vorher nicht gesehen habt. Ihr habt eine Seite eures Herzens mal kennengelernt, die ihr vorher gar nicht kanntet. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er mir das in einer Situation aufgezeigt hat, nämlich als wir Kinder bekommen haben. Und die Kinder haben bei uns in der Regel durchgeschlafen nachts. Aber es gab eine Zeit, wo unsere Hannah nicht durchgeschlafen hat. Und es war eine anstrengende Zeit. Und erst dort habe ich feststellen können, wie viel Egoismus und Selbstsucht noch in mir steckt. Ich habe es nicht gewusst, weil mir noch nie jemand dauerhaft den Schlaf geraubt hat, aber Gott hat es mir gezeigt darin, wie böse ich zu diesem Zeitpunkt manchmal geworden bin, wenn es um den Schlaf geht. Und so kennen viele von uns diese Situation, wo Dinge aus unserem Herzen herauskommen, die wir vorher nicht kannten. Und wir können uns manchmal über uns selbst erschrecken. Wir reagieren oft in solchen Situationen nicht so, als wären wir wirklich frei in Jesus Christus. Wir reagieren oft nicht so, als wäre Jesus wirklich für unsere Schuld gestorben, nach 3 Tagen wieder auferstanden. Diese Kraft im Evangelium, im Erlösungswerk Jesu Christi, in seinem Blut, sie möchte uns verändern, durch und durch. Wir kämpfen gegen alte Gewohnheiten, die tief in uns verwurzelt sind, aber ebenso wie schlechte Angewohnheiten sich in unserem Leben festgesetzt haben, können wir diese durch die Gnade Gottes uns abgewöhnen und gute Dinge in ihm uns angewöhnen. Aber das machen wir nicht aus uns selbst. Das machen wir nicht, weil wir auf einmal stark geworden sind, weil unser Wille größer ist als unser alter Mensch. Wir tun das für den und durch den, der für uns gestorben ist. Paulus schreibt folgende Worte an die Korinther, 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Deshalb ist Jesus für uns gestorben, dass wir nicht mehr für uns selbst leben müssen, nicht mehr der Sünde dienen müssen, nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern dass wir für ihn leben. Jesus wurde Mensch, er ging diesen Leidensweg, er litt die Trennung zu Gott, er wurde geschlagen, er wurde verspottet, ans Kreuz genagelt, er starb und auferstand am 3. Tag. Das alles geschah, diesen Weg ging Gott, diesen Weg hat Gott festgesetzt, nicht, dass wir für uns nicht mehr selber leben müssen. Dass wir nicht mehr sündig leben müssen, nicht mehr gottlos leben müssen. Er hat uns frei gemacht. Er hat uns befreit. Wir dürfen nun in ihm leben. Die Kraft dafür kommt nicht aus uns. Sie kommt aus ihm, durch sein Blut. Und Gott lässt diese Anfechtung in unserem Leben zu, damit wir dadurch reifen können. Er lässt sie zu und möchte, dass wir erkennen, wie notwendig das Evangelium in all diesen Lebensbereichen unseres Lebens ist. Dinge, die wir in dem Punkt gar nicht erkannt haben. Und er zeigt sie uns immer wieder liebevoll auf, wenn sie aus unserem Herzen herauskommen. Der möchte, dass das Evangelium überall in unserem Leben, überall in unserem Herzen arbeitet. Durch viele Situationen in unserem Alltag müssen wir uns ständig dafür entscheiden, mit unseren Gedanken und mit unserer Gesinnung nach dem Evangelium zu leben. Uns neu auf Christus zu verlassen und nicht nach dem alten Menschen, der in mir zerrt, der etwas von mir verlangt, der mich runterziehen will. Was meint Jakobus ganz konkret mit Schwierigkeiten, Anfechtungen, mit Prüfungen? Was sind das für Situationen? Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie das oft bereits morgens anfangen kann. Morgens, wenn der Wecker klingelt und für uns ein neuer Tag beginnt, gehen wir mit dem Bewusstsein in diesen Tag nicht mehr für mich selbst zu leben, sondern für den, der für mich gestorben und auferstanden ist. Bereits hier haben wir eine Anfechtung, morgens, wenn der Wecker klingelt. Gehen wir mit Gottes Wort in den Tag? Beugen wir unsere Knie? Demütigen wir uns im Gebet vor Gott? Oder nehmen wir unser Smartphone in die Hand? Oder das iPad? Betest du von Herzen, bevor du zum Essen kommst? Bist du wirklich dankbar mit deinem Herzen für die Fürsorge Gottes, dass er dir all die Dinge gibt? Oder führst du nur eine oberflächliche Tradition fort, die sich in deinem Leben irgendwie eingesetzt hat, die deine Eltern dir beigebracht haben und du weißt eigentlich gar nicht, warum. Mit welchen Gedanken und mit welcher Gesinnung gehst du in deinen Tag hinein? Bist du wirklich dankbar für all die guten Dinge, die du bekommst? Bist du dir bewusst über die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die er dir gibt, sei es im Materialismus, sei es im Reichtum, in der Arbeit, in der Familie, in den Beziehungen, die du hast? Ist das Selbstverständlichkeit? Wollen wir wirklich jeden Bereich unseres Lebens für Gott leben? so wie wir immer wieder singen, alles will ich Jesus weihen. Ist das wirklich Realität in deinem Leben, auf der Arbeit, die Art und Weise, wie du mit deinem Körper und mit deinem Leben umgehst, mit dem, was Gott dir gibt? Betrachte deine Beziehungen, die du hast im Alltag. Führst du sie auf eine Art und Weise, die Gott gefällt? Willst du deine Freundschaften und deine Beziehungen, die du hast, wirklich für die Ewigkeit leben, für Gottes Reich oder nur für dein Reich? Wie reagierst du, wenn dein Ehepartner oder deine Kinder oder deine Eltern oder deine Nachbarn sündigen? Bist du dann zornig, bist du enttäuscht, traurig? Erziehst du deine Kinder für den Himmel? Erziehst du sie wirklich für Gott und für seine Ehre oder nur für dich oder für andere Menschen, um sie zu beeindrucken und ihnen zu zeigen, was deine Kinder alles können? Auch hier haben wir Anfechtungen. Wie gehst du mit Sorgen um, die dich plötzlich überkommen? Über Gesundheit, über Geld, über deinen Beruf, über dein Haus. Und natürlich, liebst du Gott wirklich von Herzen? Folgst du ihm wirklich von Herzen nach? Kannst du das wirklich an deinem Alltag sehen, dass du ein treuer Nachfolger Jesu Christi bist? Dass die Dinge, die du für Gott tust, nicht aus Disziplin oder schlechtem Gewissen kommen, sondern aus Liebe, tiefe Liebe zu Gott. Und wir werden merken, wenn wir unseren eigenen Tagesablauf mal durchgehen, dann sagen wir nicht, oh, alle paar Wochen habe ich mal eine Anfechtung, sondern wir sagen, mein ganzer Tag ist voll von Anfechtungen, von Versuchungen, von Prüfungen. Gott schickt sie uns zu, damit wir durch sie lernen, wie viel Schmutz und Bosheit sich in uns festgesetzt hat. Und er möchte, dass wir lernen, durch die Kraft des Evangeliums sie herauszubrechen, sie zu überwinden. Hätten wir diese Situationen nicht, würde Gott uns diese Situation nicht geben, dann würden wir es uns bequem machen. Unser Fleisch würde sich freuen über wenig Widerstand. Unser böses Herz würde wachsen, wenn wir nur in den Gottesdienst kommen und das Wort würde unser Herz nicht ansprechen. Gott würde uns keine Situation geben, wo es mal wackelig wird, wo es mal schwierig wird. Dann würde sich wenig in unserem Herzen verändern. Denn Gott verzaubert uns nicht einfach nach der Errettung. Es ist nicht so, dass wenn wir uns bekehrt haben und erkannt haben, wer wir sind, wir uns dann zu Bett legen und am nächsten Tag sind wir ganz andere Menschen. Genauso wie Jesus am besten. Der Heilige Geist beginnt an uns zu arbeiten und das ist ein fortschreitendes Werk. Gott will uns Stück für Stück verändern und dazu gebraucht er Anfechtungen, um das auch in deinem Leben zu erreichen. Bist du bereit, dich verändern zu lassen? Bist du wirklich bereit, deinen ganzen Herzensschmutz rauszulassen und es vor das Evangelium zu bringen? Denn das ist wichtig, dass das in unserem Leben stattfindet, dass nicht nur Anfechtungen da sind, sondern wir sie auch sehen und wir sie auch erkennen und wir die Wirkung Gottes haben möchten. Dass wir uns darauf konzentrieren können, und lernen, in Anfechtungen zu widerstehen. Martin Luther sagte einmal, drei Dinge machen einen Theologen. Meditation, Gebet und Anfechtung. Das sind drei Dinge, die in unserem Leben sein müssen. Und Anfechtung gehört dazu. Es ist ein wichtiges Werkzeug Gottes in der Beziehung zu uns, das uns reifen lassen soll. Und David betet in Psalm 139, Vers 23 und 24 folgende Worte. Er betet, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigem Weg. Er betet, erforsche mich, prüfe mich, erkenne mein Herz und zeig es mir. Das soll auch unser Gebet sein. Wenn wir wirklich wachsen wollen, wenn das wirklich unser Wunsch ist, dass das Evangelium in jedem Lebensbereich sichtbar wird, dann muss Gott uns unser Herz offenbaren. Dann müssen wir sehen und dann müssen wir erkennen, wie viel Schmutz und Bosheit sich noch darin aufhält. Ist das dein Gebet? Ist das die Art und Weise, wie du durch den Tag gehst? Willst du immer mehr für Gott leben, ihn immer mehr lieben, durch Anfechtungen in ihm wachsen? dann will ich dir sagen, lieber Bruder und liebe Schwester, es gibt keinen anderen Weg, wie wir wachsen können. Wenn Gott uns nicht zeigt, wo wir ihm noch nicht vertrauen, wo wir noch nicht glauben, wo wir nicht lieben, wo wir keine Veränderung zulassen, wo wir in Sünde verstrickt sind, das scheint schmerzhaft zu sein und das kann auch sehr schmerzhaft sein. Das kann sehr wehtun, aber nur so kann Gott uns Dinge aufzeigen und nur so kann er uns verändern. Nur Gott kann das tun. Natürlich, manchmal bitten wir ihn nicht darum und er zeigt es uns umso mehr, aber wie wertvoll ist es, wenn wir diese Gesinnung haben, diese Veränderung zu erleben wollen und dafür beten. Dass wir nicht blind sind, nicht blind durch den Tag gehen, sondern wachsam. Und meistens ist es so, wir beten nur für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Aber das ist eine Sache, unser Herz ist eine Sache, die uns wirklich wichtig sein sollte. Denn, sagt Jakobus, er erinnert hier seine Empfänger an etwas, das sie bereits wissen, das sie schon länger wussten. Da ihr ja wisst, ihr wisst es, dass die Bewährung eures Glaubens in einer Anfechtung Ausharren bewirkt. Und Ausharren ist ein Wort, das wir in unserem alltäglichen Sprachgebrauch eher weniger benutzen. Zumindest ich. Aber wenn wir die Kirchengeschichte betrachten und lesen, dann können wir sehen, dass ganz viele Christen sehr starke Nöte zu erleiden hatten. Sie wurden verfolgt, sie wurden gefoltert, sie wurden getötet, sie mussten sich zwischen Christus und der Familie teilweise entscheiden. Viele Christen haben viel Schande, viel Schmach, viel Schwierigkeiten erlebt, waren viele Jahre im Gefängnis, haben noch auf dem Scheiterhaufen sich zu Christus bekannt. Sie haben sich voll und ganz für Jesus Christus hingegeben. Und mir geht es oft so, dass ich sage, so eine Zuversicht und so ein Zeugnis möchte ich auch haben. Vielleicht nicht diese Schwierigkeiten, wir bitten nicht darum, aber das ist oft beeindruckend, wie Menschen Christus vertrauten. Und dann gibt es andere Menschen, die sich im entscheidenden Moment nicht für Jesus Christus bekennen wollten. Die nicht zu Jesus Christus gestanden sind, wenn es um wichtige Entscheidungen ging. Wenn es wirklich darum ging, sich zu Christus zu bekennen, haben sie es nicht getan. Sie haben einen Kompromiss mit dem Satan gemacht, mit der Welt. Sie haben sich vom Glauben losgesagt. Sie haben Christus verleugnet. Christus war nicht die erste Stelle in ihrem Leben. Aber worin besteht der Unterschied? Unter anderem besteht der Unterschied im Ausharren. Gott schenkt uns Anfechtungen im Leben, in kleinen Dingen, so wie wir es vorher gesehen haben im Alltag, aber auch in großen Dingen. Aber nur wenn wir lernen, auf biblische Art und Weise mit ihnen umzugehen, dann lernen wir auch auszuharren. Wir lernen fest zu stehen, fest verwurzelt zu werden in Jesus Christus, stark zu sein in Jesus Christus. Wenn wir das in den kleinen Situationen im Alltag nicht lernen, nicht darauf achten, wird es uns in großen Dingen umso schwieriger fallen, in Jesus fest zu sein. Jesus Christus hat uns von der Sünde befreit und wir sollten lernen, uns voll und ganz an ihm festzuhalten. Es werden vielleicht Momente kommen, die sehr schwierig werden. Schwere Entscheidungen, die du treffen musst. Schwere Wege, die du gehen musst. Vielleicht werden wir uns zu Christus bekennen müssen, wo es um Leben und wo es um Tod geht. Vielleicht werden wir schwere Verluste, schweres Leid tragen müssen. Es liegt in Gottes Hand, nur er weiß es. Doch die Frage ist, hast du gelernt, im Kleinen Gott zu vertrauen? Hast du gelernt, im Kleinen in Christus feststehen zu können, dich an ihm festzuhalten, dich festzuklammern? Das ist so wichtig, denn Gott schenkt uns diese Situation, dass wir es lernen können. Dass wir es lernen können, wirklich im Glauben an ihm fest zu sein und uns an ihm festzuhalten. Der dritte Punkt der Predigt: Das Ziel im Leben der Gläubigen ist Vollständigkeit. Jakobus sagt, das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Doch was bedeuten diese Worte vollkommen und vollendet? Nun, die Bibel spricht nicht darüber, dass wir sündlos leben. Jakobus meint auch nicht, dass wir dadurch durch Anfechtungen sündlos werden. Jakobus versucht, diesen Zustand, in den Christen gelangen sollen, mit zwei Begriffen zu beschreiben. Er sagt, dass die Anfechtungen Ausharren bewirken und dass das ein vollkommenes Werk haben soll. Und dieses Wort vollkommen bedeutet, dass wir vollständig werden. Und das gleiche Wort wird im Griechischen verwendet, um einen Satz abzuschließen, so wie wir den Punkt an das Ende eines Satzes sagen. Der Satz ist vollständig, der Satz ist abgeschlossen. So meint auch Jakobus das mit diesem Wort, dass etwas vollständig ist, so wie ein Kind heranwächst und irgendwann groß wird und erwachsen wird. Zum anderen beschreibt er durch das zweite Wort, dass etwas unversehrt ist, alle Teile da sind, dass alle wichtigen Teile im Leben vorhanden sind. So sollten wir vollständig werden. Jakobus sagt, dass es ein Mensch ist, der keinen Mangel hat, es ihm an nichts fehlt. Das, liebe Gemeinde, bedeutet nicht, dass wir sinnlos sind, nicht, dass wir perfekt sind, dass wir irgendwann unseren inneren Menschen besiegt haben und der macht uns keine Probleme mehr, der will gar keine Sünde mehr. Und dass der Satan irgendwann kein Interesse mehr an uns hat, weil wir so geistlich sind, dass es sich nicht mehr lohnt, uns anzugreifen. Davon spricht die Bibel an keiner Stelle. Diese Perfektion meint er auch nicht. Was Jakobus mit dem Bild der Vollständigkeit meint, ist, dass wir in jedem Bereich unseres Lebens Wachstum erfahren, dass unser Leben vollständig Wachstum erfährt. Jakobus möchte uns helfen, dass wir lernen, in jedem Bereich unseres Lebens Gott zu übergeben, dass wir nicht mehr diese Situation finden, dass wir in einen Raum unseres Lebens reinkommen und der steht völlig unter Wasser, sondern dass wir es im Griff haben, dass das Evangelium in jedem Raum unseres Lebens Anwendung findet. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er kam hierher, um für unsere Sünde zu sterben. Er kam hierher, um den Tod und den Teufel zu besiegen. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht sterben, sondern er wird leben in Ewigkeit. Die Tat von Jesus am Kreuz, sie ist ausreichend. Damit ist genug getan. Du kannst nichts hinzutun, du kannst Gott nicht helfen bei diesem Werk. Du kannst es nicht vervollständigen. Es ist vollkommen, es ist vollständig, absolut perfekt. Die Gnade Gottes und das Erlösungswerk Jesu Christi sind ausreichend, um uns zu erlösen, um uns zu erretten. Und das macht uns zu vollständigen Christen. Und das meint Jakobus nicht. Was Jakobus sagen will, ist, dass das Evangelium nicht nur unsere Seelen retten soll, sondern auch unseren ganzen Menschen vollständig beeinflussen und beherrschen soll. Und das ist auch die Botschaft seines ganzen Briefes. Gott möchte uns helfen, nachdem er uns zu seinen Kindern gemacht hat, nachdem die Gnade uns erreicht hat, unsere Herzen erreicht hat und uns umgekehrt hat, jetzt auch an jeden Lebensbereich zu beherrschen und an jeden Mangel auszufüllen. Gott schenkt uns Anfechtungen im Glauben, damit diese Botschaft und die Gnade, die er gibt, jeden Lebensbereich beherrscht. Und das soll ein vollkommenes Werk haben. Und deshalb versuche nicht, diesen Weg abzukürzen. Es gibt im geistlichen Leben, es gibt im geistlichen Wachstum keine Abkürzungen. Wir denken oft, dass wir Anfechtungen aus dem Weg gehen können, Schwierigkeiten aus dem Weg gehen können. Das können wir nicht. Diese Lektionen Gottes, die sind wichtig. Und es gibt keine Abkürzungen. Du wirst in Anfechtungen hineinfallen. Und du lernst dadurch, dass du nicht mehr für dich leben musst, nicht mehr für die Sünde leben musst, nicht mehr der Sünde dienen musst, sondern für den, der für dich gestorben und auch verstanden ist. Und wir uns, so wie Jakobus, auch Knechte Gottes, Sklaven Jesu Christi nennen können. Und dann werden wir lernen, durch diese Situation auch Kinder für den Himmel zu erziehen. Wir werden lernen, den Tag mit Gott zu beginnen, weil wir ihn lieben. Konflikte zu bewältigen, weil wir Gott darin verherrlichen möchten. Nicht mehr für Menschen zu leben, sondern für Gott. Und wenn dann große Anfechtungen kommen, große Entscheidungen, große Schwierigkeiten, haben wir gelernt, in der Kraft Gottes auszuharren. Gott lässt uns nämlich nicht nur durch Anfechtungen fallen, sondern er hat uns auch seinen guten Geist gegeben, tatsächlich Wachstum und Ausharren zu bekommen. Und das ist der Grund, liebe Gemeinde, warum wir es für Freude achten. Das ist der Grund, nicht, dass wir sagen, juhu, endlich wieder eine schwierige Situation, also mein Grinsen aufsetzen und hindurch. Nein, das geht nicht darum, sondern wir freuen uns darüber, was es bewirkt in unserem Leben, dass wir Christus dadurch näher kommen, ihn mehr lieben lernen, lernen uns und unser Leben zu verleugnen und ihm nachzufolgen. Das ist der Grund, warum es Freude ist, warum die dunkle Welt und die Schwierigkeiten uns nicht mehr aus der Fassung bringen können, uns nicht mehr Angst einflößen können, weil wir nicht für uns leben, sondern wir leben für Gott. Wir sehen die wesentlichen Dinge, auf die es ankommt. Auch in dieser Zeit können uns solche Dinge erschrecken, uns beunruhigen. Aber was wir sehen dürfen, ist, dass wir Freiheit in Jesus Christus haben, dass uns vergeben ist, dass nur Gott wahre Sicherheit geben kann. Und Martin Luther sagte über Anfechtungen: Anfechtungen sind Umarmungen Gottes. Sie sind die Kehrseite wahren Glaubens. Wer nicht angefochten wird, kann auch nicht glauben. Es ist so notwendig, dass wir Anfechtungen haben und dass wir durch Anfechtungen hindurchgehen dürfen, damit wir auch dadurch lernen zu glauben, lernen festzustehen in der Botschaft Gottes. Und ich wünsche einem jeden von uns, dass wir auch heute mit einem ehrlichen Herz vor Gott treten können, mit dem Wunsch, all die Wege, die Gott mit uns geht, sie als Freude zu betrachten, sie gerne zu gehen im Vertrauen auf Gott. Immer weniger für uns selbst zu leben, immer mehr für Jesus Christus. Jakobus kommt, und damit möchte ich auch schließen, etwas weiter in Kapitel 1 nochmal darauf zu sprechen, in Vers 12. Und er sagt hier: Glückselig ist der Mann, der die Prüfung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Diejenigen, die ausharren, die sich auf die Kraft und die Führung Gottes verlassen und ihn lieben, die sind glückselig, denn sie bekommen die Krone des Lebens. Gott hat es verheißen. Und wir dürfen uns in Anfechtungen und Prüfungen und Schwierigkeiten sicher und geborgen bei Gott fühlen. Amen. Ich möchte noch beten und anschließend singen wir noch ein Lied. Vater, wir danken dir so sehr dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, so sehr dafür, dass wir dadurch nicht mehr für die Sünde leben müssen, nicht mehr Knecht der Sünde sind, sondern wir dürfen deine Kinder sein, wir dürfen deine Knechte sein und wir dürfen für dich leben, zu deiner Ehre leben. Und so verstehen wir auch diese Botschaft von Jakobus, dass Anfechtungen in unserem Leben da sind, die du schenkst, wo wir hineinfallen. Und wir möchten lernen, dadurch all die bösen Dinge in unserem Herzen zu erkennen und bitten dich darum, Herr, dass du uns durch und durch veränderst. Dass dein Evangelium, das uns frei gemacht hat, das uns gerecht gemacht hat, auch in einem jeden Lebensbereich beherrschen und heilen kann. Darum bitten wir dich, dass wir dadurch immer mehr zu dir wachsen, immer mehr dich lieben, dich ehren. Dass wir vollständig werden in dem Sinn, dass jeder Lebensbereich unseres Lebens dir gehört. Darum bitten wir dich, dass du dich in unserem Leben, in unseren Herzen verherrlichst. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.